90s, the horror week, full of art, trash, and blood, with your hosts Benedict, David, Toby, and Max.
Beim nächsten oder beim frischen aktuellen Teil unserer 80s Horror Week in unserem Talk und wir reden über die Plätze 8 bis 5 und wir starten mit The Fog, Nebel des Grauens von 1980. Der bietet ebenfalls Thriller, Horror und Zombies und Nebelmaschinen, geht 89 Minuten. FSK 16,
was sind das wirklich Zombies? Sind doch Geister, oder? Oder
sind Piraten?
Piraten.
Und hat 1 Million gekostet. Regie John Carpenter und bietet eine halbhysterische Jamie Lee Curtis und eine relativ attraktive Janet Leigh.
Das ist die Radiomoderatorin. Ja, ja. Das ist auch die Schnalle von Jon Zimmermann, oder? Ist es nicht die Frau gewesen auch? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher.
Aber ich glaube, ja.
Genau.
Ja, also ich habe den Film, glaube ich, das erste Mal auf Kabel 1 gesehen, 2015 oder sowas in der Richtung. Und ich fand ihn damals ziemlich dämlich und langweilig.
Weil du von Nebel wahrscheinlich nichts gesehen hast. Der war dann abgedunkelt.
Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich nicht wirklich daran erinnern. Ich fand ihn jedenfalls öde und langweilig. Die Werbespots waren auch blöd. Und ich habe ihn dann irgendwann mal auf DVD gesehen, sehr viel später. Und fand ihn dann wesentlich besser, weil der Film ist auch gut. Also gerade diese ganze Nebelgeschichte, also diese Atmosphäre. Atmosphärische Sachen, die das Licht auch natürlich, das durch Nebel scheint, und das hat er natürlich gut gemacht, der Zimmermann. Und ich finde, der Film ist durchaus gut gelungen. Jamie Lee Curtis, ja gut, guckt man auch gern mal an, aber letzten Endes sind die Schauspieler da austauschbar. Es ist wirklich die Atmosphäre einfach, die dort auch wieder zieht. Und als letztes zu diesem Beitrag möchte ich noch dieses unheimlich schlechte Remake erwähnen, das es dann irgendwann mal sehr viele Jahrzehnte später gab, mit Tom Welling.
Selma Blair, glaube ich, weiblich.
Tom Welling hat, glaube ich, Jamie Lee Curtis gespielt, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall ganz, ganz schlecht, aber das Original wunderbar. Ein toller, schauriger Film.
Der Soundtrack ist sehr gut gelungen. Daran kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Atmosphäre war aber schon immer das Ding. Carpenter Geschichten erzählen war nie so seine große Stärke. Dem ging es halt wirklich um die reine Atmosphäre, wie halt was rüberkommt. Und das merkt man halt, wenn man The Fog gesehen hat und man guckt gleich im Anschluss zum Beispiel Fürsten der Dunkelheit. Das ist quasi fast 1:1, wie der Aufbau stattfindet.
Ich finde halt, John Carpenter ist halt vor allen Dingen in diesem Film, also bei The Fog, bei Halloween, bei Fürsten der Dunkelheit, zeigt, wie er halt auch wirklich aus, so doof das klingt, aus Dunkelheit die Spannung raushören kann. Also es gibt viele Filme, die nachts spielen, wo man dann aber trotzdem denkt, aber bei ihm bringt die Dunkelheit immer wirklich irgendwas Bedrohliches auch mit sich.
Du meinst, er kann die dunklen Ecken besser inszenieren als...
Er kann sie besser ausleuchten,
sozusagen. Und wenn ihr John Carpenter und unseren David gleichzeitig kennenlernen wollt, dann müsst ihr dieses Jahr wohin fahren?
Zum Weekend of Hell.
Denn dort...
spielt John Carpenter seine Stücke, also das einzige Konzert in Deutschland. Wir haben sehr lange Zeit gerätselt, ob es stimmt, aber es dürfte wirklich stimmen. Auf alle Fälle es gibt wohl noch ein paar wenige Karten und der große Meister ist
da.
Die Konzertkarte kostet 59 Euro. Und wer da noch ein Autogramm haben will und ein Foto haben will, wir sind nicht beim Cine Strange, sondern beim Weekend of Hell, der darf dann auch noch mal ordentlich in die Tasche greifen.
Super geiles Konzept. Also richtig Fan-Nähe.
So, John Carpenter hasst Menschen, da muss man das schon mal ein bisschen einsehen.
Ja, ja, vielleicht auch die Veranstaltung. Gut, noch als kleine Trivia. Der Key und der Bootssteg, die da quasi gezeigt werden in Bodega B, ist die gleiche Stelle, an der Hitchcock die Vögel inszeniert hat. Nur mal so nebenbei. Und da kommen wir zum vielleicht ersten großen Blockbuster oder richtig großen Kinofilm, der richtig Kultcharakter genießt, aber wahrscheinlich nicht bei Stephen King. Wir reden über Shining von 1980, inszeniert von Stanley Kubrick.
Hat Kubrick je einen Blockbuster inszeniert? Ich meine,
ja, man kann schon sagen, er hat zumindest...
Definition Blockbuster.
Er hat von all diesen Filmen in der unserer Top-20-Liste das höchste Budget gehabt mit 19 Millionen. Immerhin. Ist in Großbritannien gedreht worden.
Also außer ein paar Schüsse.
Im Studio.
Hat keinen einzigen Preis gewonnen, was eigentlich schade ist, bis auf den Saturn Award für den besten Nebendarsteller, und zwar Dick Halloran, der
das Shining hat, der
der Koch sozusagen, der Koch. Oder Hauswart, genau. Oder wie auch immer. Genau.
Ja. Kontroverser Film halt, weil er in einem luftleeren Raum betrachtet, natürlich, ich denke mal, uns allen gefällt, weil er ziemlich viel hat, auch einen Jack Nicholson, einen diabolischen, und aber im Vergleich mit dem Buch, und das hat ja auch Stephen King sehr öffentlich und immer wieder mitgeteilt, sehr wenig die Atmosphäre des Buches trifft, weil er hat immer so kurz gesagt, der Roman ist heiß und voller Wildnis, und der Kubricks Film ist halt kalt und berechnend und nicht statisch, aber irgendwie wie eine Maschine, und er hat halt den Blickpunkt ganz anders gewählt, während im Roman halt viel mehr auf das Shining eingegangen wird und auf das Hotel, an dem so viel Schreckliches passiert ist, ist es halt im Film eigentlich von Anfang an, was auch sehr deutlich wird, Jack Torrance und sein eigener Kampf miteinander, mit seiner Alkoholsucht und so, und das andere gerät so ein bisschen in den Hintergrund, und schon alleine der Fakt, wie der Film ausgeht, das ist jetzt wahrscheinlich ein großer Spoiler, dass im Buch da was viel mit Explosion und so zu tun hat und er im Film dann eigentlich nur einfriert, das mit dem Labyrinth, und dass es eigentlich noch viel mehr fantastische Sequenzen im Buch sind, ist halt vor allen Dingen für King und für Puristen ein totaler Unterschied gewesen, der halt das Ganze als sehr zwiespältiges Projekt letztendlich doch dastehen lässt, auch mit seinen zwei verschiedenen Fassungen. Man hat ja den Europäern eine wesentlich kürzere Fassung zugemutet, weil es Kubrick selbst meinte, der europäische Zuschauer ist klüger, um das ein bisschen mit dem Shining besser zu begreifen. Den Amerikaner muss man das mehr aufs Brot schmieren, obwohl es eigentlich genau die falsche Denke war, wenn man jetzt ein bisschen vom Roman ausgeht, weil dort ein bisschen mehr erläutert wird, was das halt letztendlich mit dem Shining und mit der besonderen Gabe des Hauptdarstellers, des Kleinen, zu tun hat. Und naja, es ist halt unglaublich faszinierend, wenn man halt das Buch im Vergleich liest und dann vielleicht nochmal die Neuverfilmung anguckt, die natürlich mit viel weniger Mitteln auch nur ein zweiteiliger Fernsehfilm gewesen ist.
Dreiteiliger.
Aber natürlich viel mehr in die Richtung geht, weil der King auch als Produzent, glaube ich, und als Drehbuchschreiber viel mehr Kontrolle gehabt hat in die seines Werkes. Es bleibt ein toller Film, der halt mit der Vorlage vom Ton her nicht mehr so viel zu tun.
Es ist ja auch ein geflügeltes Wort und allseits bekannt eigentlich, dass Stanley Kubricks Shining eben für Kubrick-Fans ideal ist und für King-Fans nix ist eigentlich. Also die Puristen, wie du schon sagtest. Und ich finde den Film einfach nur von der Schneeatmosphäre schön, die Kamerafahrt am Anfang, der ist natürlich künstlerisch, optisch, mit den ganzen Kamerafahrten etc. Es ist einfach, Kubrick kann es einfach. Er ist einfach ein toller, einer, der gut erzählen kann und auch gut Bilder einfängt. Und ich finde den Film auch maßlos gruselig. Diese Fahrstuhlszene mit dem Blutwasserfall, das ist unfassbar.
Zum Beispiel die Zwillinge auch nicht.
Sind halt die alte Frau mich, in der Badewanne.
Das ist für mich der gruseligste Effekt gewesen, dieses fast schon klaustrophobische. Die sind ja dort gefangen. Die sind dort einen Winter lang gefangen. Die können nirgendwo hin. Es ist alles dort abgeschnitten. Die können nur über NCB-Funk quasi mit der Außenwelt kommunizieren, der auch manchmal gestört ist.
Oder kaputt
im Bestfall. Aber halt zum Beispiel die Fragen, wenn halt Danny dort zum Beispiel mit seinem Dreirad dort durch die Gänge einfach nur fährt. Diese endlosen Gänge, also wo man sagt, 2001, Odyssey im Weltraum, diese ganzen Kamerafahrten eben als bestes Beispiel dafür, wo man auch sagt, das wird ja immer den Fokus im Mittelpunkt der Film, ähnlich wie The Grand Budapest Hotel von hier Wes Anderson, wo alles ja im Fokus ist, in der Mitte sozusagen aufgenommen, ist in der kompletten Darstellung ein absolutes Meisterwerk. Was interessante Trivia, die ich auch nicht wusste, dass Danny Lloyd war ja zu den Dreharbeiten 6 Jahre alt,
Das war sein erster Film, ne?
War sein erster Film und glaube ich auch sein letzter. Und er wusste jahrelang nicht, dass er in einem Horrorfilm mitgespielt hat. Er hat erst im Alter von 17 Jahren das erste Mal Shining gesehen. Das ist schon
nicht.
Ist ja aber auch immer interessant mit Kindern in solchen. Ich denke jetzt gerade an Dawn of the Dead bei dem Remake mit dem Kind am Anfang mit dieser zerfleischten Fresse, was so die Leute auffrisst. Ich meine, so eine Kinder gucken dann natürlich auch nicht die Filme, die sie gemacht haben. Und auch ein Sechsjähriger scheißt sich in die Hose, wenn er sich Shining anguckt. Also.
Aber, oder was halt eben, was ich immer empfehlen kann, ist das Making-of zu Shining zu sehen, um zu sehen, wie Kubrick arbeitet. Was für ein Tyrann der am Set war, um halt wirklich das Letzte aus den Darstellern rauszukitzeln. Also,
er war Beispiel. Kein Tyrann, die alle anderen waren einfach nur unfähig und mussten immer
genau, anpassen. Deswegen hat Shelley Duvall 2,5 Stunden lang nur durchgeheult und geschrien den ganzen Film. Ein Umstand, der King halt auch unglaublich gestört hat, weil eigentlich die Frauenperson von der Mutter war halt eine relativ starke in dem Buch und die erscheint von Anfang an schwach. In dem Zusammenhang, vielleicht noch um das abzuschließen, es gibt ja eine relativ neue Fortsetzung zum Roman, auch von King natürlich selber. Dr. Sleep ist natürlich wie alles, was von ihm kommt, relativ schnell gesichert worden von Rechten, verfilmt oder vielleicht in angedacht, ich weiß gar nicht, wie weit sie sind. Da war wieder der Name John Cusack, der bei King-Verfilmungen leider auch, muss man mittlerweile sagen, sehr oft vorkommt. Das Cell, ziemlich großer Blödsinn gewesen, als der Danny dann in erwachsenen Jahren. Also ich finde, der Fortsetzungsroman funktioniert unglaublich gut. Ich hoffe, der Film kann dem ersten Teil einigermaßen irgendwie auch immer dann das Wasser reichen, weil von der Story ist das extrem interessant weiter gesponnen. Das hat dann nichts mehr mit dem Hotel zu tun, sondern eher mit dem Shining und mit den Leuten, die das haben und den entsprechenden Gegenspielern. Also unbedingt mal lesen, ja. Dr. Sleep.
Und wer mal Shining selber erleben will, um mal wieder ein bisschen Werbung zu machen, geht mal ins Foresight Hotel in Braunschweig. Ja, der Teppich macht jedes Jahr den Leuten Angst und erinnert sie an Shining.
Gut, dann kommen wir noch den Touristentipp von David zu einem Blockbuster.
Ja.
Ich gebe einfach mal ein Zitat wieder. Vasquez ist so cool.
Viel besser fand ich ja mal, wurdest du schon mal für eine Frau gehalten? Und Bill Paxton bekommt zurück, wurdest du schon mal für einen Mann gehalten? Das ist so mein Favorite eigentlich. Aliens, die Rückkehr. Ja,
genau. 137 Minuten aus dem Jahr 1986. 18,5 Millionen Budget. Gewann 2 Academy Awards für den besten Tonschnitt und die besten visuellen Effekte. Gewann 8 Saturn Awards für den besten Science-Fiction-Film, Regie, Drehbuch, Effekte, Hauptdarstellerin, Nebendarstellerin, also und Nebendarsteller, Paxton und Goldstein, a.k.a. Vasquez. Nachwuchsschauspielerin hat auch noch einen Preis gewonnen.
Newt? Oder was?
Ja,
die kann tatsächlich.
Genau, Regie führte James Cameron und Hauptdarstellerin nach wie vor Sigourney Weaver. Michael Biehn, Lance Henriksen, das waren also damals so die ganzen großen Leute mit Paul Reiser. Genau, am Drehbuch mitbeteiligt war Walter Hill.
Ja, Walter Hill ist ja generell auch Produzent der ganzen Alien-Reihe, auch bis heute in sämtlichen Auslegern. Was ich bei diesem Film interessant finde, ist natürlich bei uns als Horror mit drin. Er ist als Science-Fiction da, aber er ist einfach auch mal ein astreiner Actionfilm. Das muss man noch dazu sagen. Also der ist sehr actionlastig und das auch sehr gut gemacht. Tolle Miniaturen, Modelltrick, so wie es sich gehört. Es sieht alles richtig schön eben natürlich nach 80er aus und es ist super gemacht. Also auch diese Fahrzeugszene mit diesem riesigen LKW oder was auch immer das ist, wo die da durch diese Landschaften fahren oder auch durch diese Gewerbegebiete da in diesen Industrieanlagen. Das ist alles natürlich Miniaturmodell gemacht und es sieht aber alles so riesig aus und das ist die große Kunst, die ja leider dann nach den 90ern verloren ging. Und das ist das auch ein Grund für mich, warum ich den Film so gerne sehe. Vor allen Dingen auch im Director's Cut, weil auch die Anfangsszene dann ja auch in der Kinofassung fehlte. Diese Szene, wo diese Familie dieses Schiff entdeckt und die Eltern reingehen, das ist zum Beispiel auch sowas, diese Szene finde ich auch unheimlich toll gemacht und die fehlt ja aber in der Kinofassung, aber heutzutage bekommt man ja den Director's Cut, glaube ich, mit eigentlich auf jeder Blu-ray mit automatisch
dazu. Vor allen Dingen das Ding ist, dass der Film viel Action vordergründig bietet, aber wenn man den Film genauer sieht, funktioniert vor allem sehr viel Action über ihre Radaranzeigen eigentlich nur. Indem man einfach nur Punkte sieht und sagt, so, okay, jetzt kommt gerade eine riesengroße Alienwelle. Und das du siehst sie aber nicht. Du siehst sie einfach nicht, die Alienwelle. Also wahrscheinlich, weil das Budget es dann auch nicht hergab.
Ja. Also Aliens ist schon auch der richtige Titel. Man sieht mehr als eins. Natürlich ist das alles immer sehr begrenzt.
Es ist natürlich, was auch ein Punkt ist, worum ich halt, man halt dazu sagen, ich mag Aliens, ist ein guter Actionfilm, aber man muss halt dazu sagen, im ersten Alien von Ridley Scott, da hat ein Alien die komplette Mannschaft dort platt gemacht und jetzt braucht es eine ganze Armee und irgendwie kommt die Armee nicht so, also die sind irgendwie nicht so produktiv wie das eine Alien, was damals auf der Nostromo umgegeistert
ist. Das ist eben wie bei Idiocracy, die Nachkommen werden halt immer blöder. Die haben halt dann nicht so die die Effizienz.
Achso, Leben war ein Leben sozusagen.
Wir wollen jetzt aber nicht die Logik dieses Films irgendwie analysieren wollen, weil das ist natürlich Quatsch. Das ist ein toller Unterhaltungsfilm, super Atmosphäre, toll gemacht, tricktechnisch perfekt. Noch gutes ohne CGI-Kino, sensationell.
Streiten sich auch wie immer die Geister. Vier verschiedene Regisseure, sagen wir mal in der Hauptreihe, vier unterschiedliche Blickrichtungen, Auslegungen. Keiner würde sagen, dritter oder vierter war jetzt der beste, aber bei 1 und 2, da denke ich mal, ist so 50-50 unter vielen Leuten, je nachdem, als was man es eher sieht. Als
der einzige Fehler eigentlich von James Cameron war, dass er nicht in CinemaScope gedreht hat oder wer auch immer das zu entscheiden hatte. Das stört mich immer ein bisschen bei dem Film, weil die Reihe ja sonst eigentlich in Breitband ist, aber das ist ja bloß wieder für mich so ein.
Auf alle Fälle eine der Reihen, die wirklich vier große Regisseure auch bei jedem Teil gehabt hat, eigentlich. Also
zumindest damals.
Für damalige Zeiten zumindest. Hm.
Ja. Ja, was will man dazu noch sagen zu diesem Film?
Da kommen wir zum nächsten. Ja, sehr viel gesagt worden.
Ja.
Deshalb kommen wir zum letzten in diesem Pod. Wird als Horror Science Fiction, wird als Lovecraft-Verfilmung quasi ins Feld geworfen. Regisseur Stuart Gordon bietet ein Budget von 900.000 und hört auf den Namen Reanimator.
Ja, Reanimated over the top.
Immer noch für mich das Wichtigste, auch wenn es immer gesagt wurde, ist alles nur geklaut. Also ich rede jetzt nicht von dem Prinzen, sondern die Eingangssequenz, die Musik, die eingehende Musik, die ja immer gesagt, das wäre geklaut von Hitchcock, von Psycho. Ist aber auch egal, es klingt trotzdem, es ist natürlich sehr, sehr, es ist eine Reminiszenz, würde ich fast sagen, auch wenn ich glaube, der Komponist das nie wirklich zugeben wollte.
Ja.
Aber es ist, dann ist aber auch egal, weil es klingt toll und auch der Vorspann ist extrem toll gemacht, sehr visuell ansprechend gestaltet. Und der gesamte Film ist natürlich auch so völlig over the top, also auch mit den Effekten und das ist alles ein bisschen übertrieben und ich finde ihn klasse. Also
ja, das ist großartig. Also auch der und eben halt auch wirklich Jeffrey Combs in seiner Paraderolle. Er hat ja eigentlich dann auch später nie irgendwie was anderes gespielt. Er hat ja immer irgendwie diese leicht Verrückten gespielt. Immer diese Mimik, diese Gestik von ihm, wie er den Doktor darstellt. Also für mich einer der besten Horrordarsteller auf alle Fälle in seiner Zeit auch.
Aber so viele Hauptrollen hat er, glaube ich, gar nicht
gehabt. Er hat nicht viele Hauptrollen gehabt, das stimmt.
Castle Freak,
Strikers.
Ja, aber da hat er ja, da spielt er diesen verrückten FBI oder irgendwas
hier wirklich gut.
Sehr, sehr psychisch.
Spannend auch die Fassungsgeschichte, dass es irgendwie die eine Fassung war 95 Minuten und dann gab es die wesentlich splatterhaltigere Fassung, die aber nur 83 ging, weil man alles an Dialogen rausgenommen hatte, was wohl irgendwie funktioniert hat. Und mittlerweile, der Director's Cut ist aber 109 lang, also da ist wieder für Sammler mindestens gegeben, dass man sich da wahrscheinlich drei verschiedene Geschichten irgendwo ins Regal zu stellen hat.
Hier kann man auf alle Fälle auch für uns Werbung machen für die deutsche Fassung von Capelite, die sehr ausführlich ist, auch in den Extras, die man allerdings kaum noch kriegt, zumindest die Mediabook-Fassung.
Ach, die kriegst du schon noch.
Nicht mal ganz so einfach.
Also, ansonsten gibt es auch eine Amaray-Fassung.
Ja, die Lauer sonst
zeigen auch die noch. Der Film wird nicht vergriffen sein. Er so und er lohnt sich in der Anschaffung, er ist auch qualitativ.
Wer das Mediabook haben kann, sollte dazu kommen.
Ein Trivia, den ich aus im Zuge der Recherche für den Pod in Erfahrung gebracht habe. 2011 inszenierte Stuart Gordon zusammen mit den Autoren Dennis Paoli und William J. Norris sowie dem Komponist und Lyriker Mark Nutter die Musical-Umsetzung von Reanimator. Die sechsmonatige Musical-Tour war komplett ausverkauft und gewann den LA Drama Critics Circle Award, sodass man ab 3. Mai 2012 eine 10-wöchige Aufführung nochmal hinten dran hängen musste. Ich würde, das Musical würde mich schon echt mal reizen.
Also, auf alle Fälle. Also manche Musical-Ideen sind auch egal, was man von Human Centipede hält, aber ein Musical dazu wäre schon irgendwie interessant.
Müssen die Schauspieler finden.
Es gibt ja Musical zu Human Centipede.
Machen, aber da musst du wahrscheinlich
in den... Es gibt ja auch Eisdiele zu Human
Centipede. Da musst du in den
ukrainischen
Porno-Untergrund gehen, um...
Nee, ein Musical gibt es ja von Human Centipede auf alle Fälle, aber... Wie es aussieht, es wäre interessant. Aber das werden wir, glaube ich, hier nie erfahren.
Wie es anfühlt und riecht. Egal.
Die zwei Mädels von Two Girls, One Cup spielen auch bei Human Centipede das Musical mit. Davon gehe ich mal fest aus.
Aber das hat jetzt der Film gar nicht verdient, diese Berichterstattung, weil Reanimator, der zweite Teil ist ein bisschen schwach, finde ich, aber der erste ist wirklich... Es ist auch ein Meilenstein. Er ist effektisch, ist er klasse
und ich fand ihn
witzig ist er auch und es passt alles.
Trotz allem gab es aber auch so zwei, drei Szenen, die ich auch zumindest damals beim ersten Mal gucken als Stöpsel ziemlich pervers auch fand. Also gerade diese Szene mit dem Kopf dann zwischen den Beinen bei der Protagonistin, das hatte schon mal. Dieser mit dem abgetrennten Kopf sieht er.
Ja, ja, ich weiß schon.
Wenn du gerade so guckst,
deswegen. Wie schön, wie du dich als Stöpsel bezeichnest. In Bezug auf.
Zwischen den Beinen.
Ja, ja, genau. Das war genau das, was ich gerade dachte.
Das Schwein sitzt immer im Todes zu. Ja. Und damit schließen wir den Pott hier ab. Sonst
mit dem Witz der Woche.
Das hier noch so völlig aus.